Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen, hupsala, Folge Lilienliebe. Da schmeiße ich hier fast mein Mikrofon um. Vor lauter Vorfreude. Ja, wir sind ein bisschen später, aber das macht ja nichts, Toni Seiler und Colin Mahnke. Wir sagen trotzdem gute mit einem Grinsen und ordentlich Vorfreude, oder Toni?
Gute, ja klar. Also, wie gesagt, ich komme ja aus dem Schwabenland, dann freut man sich immer auf so eine Partie nochmal besonders. Ja, aber lass uns erstmal kurz zurückblicken nochmal auf das letzte Wochenende Gladbach. War ja auch nicht so verkehrt.
Ja, das stimmt. Also den Punkt nehmen wir mit. Ne? Natürlich in unserer Situation ist ja keine Frage. Hätten wir uns über drei mehr gefreut, aus meiner Sicht, ja, was heißt, wären möglich gewesen. Ne? Aber es war jetzt nicht so, dass Gladbach uns da hergespielt hat. Im Gegenteil. Aber es ist halt wie so oft in dieser Saison, mit wirklich zwingenden Möglichkeiten nach vorne ist bei uns einfach nicht so, also die sind rar gesät, sagen wir mal so, oder?
Ja, ich glaube, das ist auch unser größtes Problem, dass wir wirklich in der Offensive zu wenig Torgefahr ausstrahlen. Ich meine, nochmal eine Woche vorher gegen Leverkusen zu Hause hat man in der ersten Halbzeit ja wirklich 3-4 Möglichkeiten, teilweise sehr gute Möglichkeiten. Hat man dieses Mal nicht gehabt. Es ist immer, ja, es ist so ein bisschen das alte Leid. Man freut sich dann über das, dass man kein Gegentor gekriegt hat, ärgert sich dann wieder über die Offensive, weil dann doch am Ende relativ wenig passiert. Ich glaube, unterm Strich muss man den Punkt einfach so mitnehmen. Es war eine ordentliche Leistung. Man muss an den Torabschlüssen arbeiten, beziehungsweise daran arbeiten, sich offensiv Torchancen zu erspielen und muss natürlich dann gleichzeitig auch immer Daumen drücken, dass die Chancen, die in der Regel in der Bundesliga eben die gegnerischen Mannschaften bekommen, dann die eben der Schuhen da ist oder sie eben fahrlässig vergeben oder wie auch immer. Also es war...
Wie ja der Fall war, ne?
Genau, es war im Prinzip, es ist eigentlich komisch zu sagen, weil so eine Zusammenfassung machen wir ja mal relativ schnell. Es ist eigentlich ein komischer Satz, wenn man sagt, der Punkt war eigentlich verdient, man hat aber Glück gehabt. Ja. Also irgendwie haben sie sich den so spielerisch, kämpferisch verdient. Und auf der anderen Seite muss man eben sagen, hat man dann auch das Quäntchen Glück gehabt, dass Gladbach halt keine der Chancen dann reingehauen hat, weil sonst hätte man das Spiel wahrscheinlich verloren. Von dem her, ja, es ist immer das alte Lied und oft dieselbe Analyse. Die Jungs machen es nicht schlecht, aber irgendwas fehlt dann halt am Ende.
Ja, das stimmt. Leider. Aber, ich glaube, Fabi Holland hat es gesagt, wer weiß, was dieser Punkt am Ende noch wert ist, ne? Schauen wir mal, wenn wir jetzt nach vorne blicken, ist ja nicht mehr lange hin, bis zum Spiel gegen den VfB. Du hast es schon angedeutet, ne? Einfach geil, muss man ja sagen, was die für ein Fußball spielen. Und Toni, wir freuen uns, das ist auch geil aus unserer Sicht, dass Danny Galm wieder jetzt mit dabei ist, leider nicht live, ja. Ihr erinnert euch vielleicht in der Hinrunde vorm Spiel beim VfB. War der ja schon mit dabei, ist Journalist beim Zeitungsverlag Weiblingen, also direkt im Gesträuch sozusagen, VfB-Experte. Und er kann jetzt leider, weil wir jetzt mal mittags aufnehmen, kann er nicht quasi live dabei sein, aber hat uns Sprachnachrichten geschickt. Ja, die blenden wir jetzt hier mal ein. Und der Danny ist einfach ein sympathischer Typ, der mega Ahnung hat. Und ja, ich habe ihn quasi einfach mal gefragt, hier Danny, erstmal cool, dass du wieder dabei bist und wie viel Spaß macht das denn eigentlich in der Saison? Also wir können es uns ja schon denken, aber über den VfB zu berichten.
Ja, servus Colin, schön, dass ihr an mich gedacht habt. Liebe Grüße aus Stuttgart und danke für die Einladung sozusagen nach unserer letzten, ich glaube, du hast sie dann Frankenstein-Folge genannt, machen wir das gerade einfach nochmal. Ich bin natürlich gerne nochmal dabei und es macht natürlich, wie auch schon bei unserer letzten Aufnahme, verdammt viel Spaß, aktuell über den VfB Stuttgart zu berichten, weil, das muss ich jetzt einfach so sagen, ich mache es seit 2016, so einen starken VfB, so einen spielfreudigen VfB habe ich in dieser Zeit seitdem noch nicht erlebt. Das ist vielleicht die stärkste Mannschaft seit vielen Jahren, die völlig zu Recht nach 21 Spieltagen 43 Punkte hat und damit klar auf Kurs Richtung Champions League ist. Und das alles mit der Vorgeschichte in den vergangenen beiden Spielzeiten jeweils sehr spät erst gerettet. Und ja, das ist einfach Ein ganz tolles Gefühl, auch aus der Stadt, um euch das vielleicht so ein bisschen zu schildern. In Stuttgart ist schon ein Stück weit eine Euphorie da. Heimspiele sind sowieso immer ausverkauft, aber auch wenn man durch die Stadt läuft, es ist überall zu sehen, Wimpel, Flaggen, Kids, die wieder in VfB-Trikots rumlaufen. Das war nach dem Niedergang in den 2010er Jahren wirklich, da gab es wirklich eine dunkle Phase sozusagen. Da gab es ja zwei Abstiege in Folge. Und jetzt unter Sebastian Hoeneß und dem Kaderplaner Fabian Wohlgemuth scheint wirklich nachhaltig die Trendwende eingeleitet worden zu sein. Und diese Mannschaft spielt einfach einen guten Ball. Das macht einfach Spaß, denen aktuell beim Fußballspielen zuzuschauen. Die besten Beispiele waren, glaube ich, die letzten beiden Duelle mit Bayer Leverkusen, also in der Liga und im Pokal. Das waren für mich als neutralen Berichterstatter einfach mit die besten Fußballspiele, die ich in der Liga oder im DFB-Pokal seit Jahren gesehen habe. Es ist einfach tolles Niveau, gutes Niveau. Beim VfB viel Qualität da, Schlüsselpositionen sind gut besetzt. Hinten im Tor Alex Nübel, die Abwehr mit Waldemar Anton, Angelo Stiller auf der 6. Vorne drin gleich zwei Ausnahmestürmer, Gerassi 17 Saisontore. Unter 14, dazu noch weitere Spieler, die auf einmal eine richtig gute Entwicklung genommen haben. Maxim Mittelstädt, Jamie Leveling, Enzo Mio, Atakan Karasor, Pascal Stenzel, man kommt gar nicht heraus aus dem Staunen auch manchmal. Und insofern ist es einfach eine schöne Zeit, glaube ich, gerade für die Fans, die haben, aber natürlich auch für uns Berichterstatter nach all den Jahren mit Abstiegskämpfen und ständiges Druck drauf, ständig muss geliefert werden. Jetzt mal eine Mannschaft zu sehen, bei der wirklich ein Rad ins andere greift und die begeisternden Fußball spielt, das macht natürlich auch uns Spaß.
Kann ich mir gut vorstellen, Toni, ne? Also da ist alles eitel Sonnenschein rund um VfB gerade.
Ja, ich glaube, man kann das vergleichen vielleicht mit unserer Zweitligasaison, die wir letztes Jahr hatten, vor allem in der Vorrunde da, und auch das Jahr davor eigentlich. Macht einfach Spaß, wenn man eine Mannschaft sieht, die funktioniert und die dann auch spielerische Akzente hat, die Spiele gewinnt, logischerweise. Dann macht es natürlich viel mehr Spaß, wie wenn man dann da hinten rumkrebst und mit guten Leistungen manchmal trotzdem nicht belohnt wird. Also es war ja auch beim VfB so, dass die teilweise natürlich grottig gespielt haben, aber teilweise auch wirklich gute Spiele hatten, in denen sie dann trotzdem nicht gepunktet haben. Das ist dann im Fußball oft so diese Frage des Laufs oder des Antilaufs. Ähnlich wie bei einzelnen Spielern, bei Stürmern, das ja oft der Fall ist. Treffen sie einmal, treffen sie zehnmal. Treffen sie einmal nicht, treffen sie zehnmal nicht. Also ja, es macht Spaß, muss ich auch zugeben. Ich gucke ja dann auch Spiele vom VfB gern an, weil ich eben da auch groß geworden bin in der Region und früher eben auch das ein oder andere VfB-Trikot mal anhatte. Demher macht es einen dann als neutraler Fan, mein Danny ist da ein bisschen näher dran, macht es einem dann auch wieder Spaß, weil man eben immer nur, oder was heißt immer, aber lange Zeit dunkle Zeiten hatte mit Relegation und Abstiegssorgen und so weiter und so fort. Und man fängt dann im Schwabenland auch immer gern an zu meckern, und zwar schnell und auch viel. Und das muss ein Verein dann auch abkönnen. Das haben sie jetzt irgendwie so überwunden und das macht einfach Spaß. Und für mich kam der Turnaround eben mit Sebastian Hoeneß, der da irgendwie einen Schlüssel gefunden hat zu den Jungs, die dann auch gerade in der Saison letztes Jahr, wo sie dann gerade so drin geblieben sind, hat er von Anfang an, auch wenn sie noch nicht immer so viel gepunktet hatten, aber auch in den Spielen hat man schon gesehen, das ist ein ganz anderen Geist auf dem Platz. Und dass man das dann so mitnimmt in der Saison und das vor allem so lange Zeit durchhält, das beeindruckt mich eigentlich am meisten am VfB, dass diese Konstanz eben jetzt 21 Spieltage anhält. Also man sieht ja oft Mannschaften, die dann gut reinkommen. Schau dir Union Berlin an, die putzen an der ersten beiden Spieltage alles weg und dann klemmt es irgendwo. Und so hat man das ganz oft, dass Mannschaften eben dann über einen Zeitraum vielleicht von 5, 6, 7, 8 Spiele dann wirklich mal am Anfang gut reinkommen und dann irgendwie wegbrechen. Hat man beim VfB, glaube ich, auch ein bisschen erwartet, dass dieser Zeitpunkt kommt, aber der ist nicht da. Also es scheint wirklich, wie er sagt, ein Rad ins andere zu greifen und das System so gut aufeinander abgestimmt, dass selbst wenn dann ein Gerassi mal zum Afrika-Cup fährt, das trotzdem weitergeht, wenn der ein oder andere Spieler mal verletzt ist, trotzdem einer reinkommt, der genau weiß, was er zu tun hat. Und wen er natürlich gerade in der Aufzählung vergessen hat, auch wenn er wahrscheinlich den ganzen Kader aufzählen könnte, ist für mich Chris Führig,
ja,
der auch nochmal einen extremen Schritt gemacht hat. Und also, die haben tolle Spieler, die man meiner Meinung nach vor der Saison gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass die so explodieren können.
Ja, absolut. Das muss man einfach sagen. Und das bringt uns auch schon direkt zur nächsten Frage an Danny, nämlich, also du hast schon angesprochen, der kommt ja gar nicht raus aus dem Aufzählen, aber natürlich die Stärken. Habe ich ihn nochmal gefragt, ob er uns das nochmal aufdröseln kann. Ich glaube, jeder, der sich ein bisschen mit der Bundesliga beschäftigt, natürlich, mittlerweile hat es jeder mitbekommen, dass die gut drauf sind, aber wenn wir schon einen VfB-Experten, der so nah dran ist, der ist immer bei den Trainings und so weiter. Danny, zählst du uns doch nochmal auf, was sind die Stärken aus deiner Sicht?
Was zeichnet diese Stuttgarter Mannschaft aus? Das ist vor allem der spielerische Ansatz, den sie unter Sebastian Hoeneß pflegen. Also Sebastian Hoeneß kommt ja aus dieser, man nennt es glaube ich, die De Serbi-Schule, angelehnt an den Coach von Brighton. Und Hoeneß hat ja auch im RB-Nachwuchs gearbeitet und bei den Bayern gearbeitet und hat mal in einem Interview gesagt, als er bei Bayern war, war Pep Guardiola der Cheftrainer der Münchner und in seinem fußballerischen Ansatz steckt dann doch mehr Guardiola als vielleicht die RB-Schule. Also viel Ballbesitz, gutes, sauberes Passspiel, flexible Offensivpositionen und das alles gepaart mit einer sehr stabilen Defensive und einem sehr selbstbewussten Aufbauspiel. Also da könnt ihr mal drauf achten, kennt ihr vielleicht auch noch aus dem Hinspiel an alle Darmstadt-Fans, diese Passstaffetten, die der VfB da hinten aufzieht, gerne über den Torhüter Alex Nübel, der den Fuß auf den Ball legt und erst einmal die gegnerischen Angreifer so ein bisschen lockt und dann wird da einfach mit einer Selbstverständlichkeit mittlerweile das Spiel von hinten aufgezogen und dann im Vorwärtsgang natürlich ist einfach eine wahnsinnige Wucht da. Also ich habe ja schon Guirassy und Undaf erwähnt, aber da kommen noch Enzo Mio hinzu, da kommen Angelo Stiller, der wirklich der Taktgeber, der Spielmacher dieser Truppe ist dazu, da kommt der Atakan Karaso dazu, der den defensiven Part auf der Doppel-6 gibt und wirklich viel abräumt, dann hast du viele wirklich gefährliche Flügelspieler, Chris Führig sei genannt, Jamie Leveling, der so ein bisschen im Kommen ist, jetzt ist Silas vom Afrika-Cup auch wieder da, also was diese Mannschaft vor allem auch auszeichnet, ist, dass sie es geschafft hat, so wenn man die Last des Toreschießens auf viele Schultern zu verteilen. Und diese Mannschaft, zu Beginn der Saison hat man ja noch davon gesprochen, dass die einen Lauf haben, die reiten gerade auf einer Welle. Und nach 21 Spieltagen muss man einfach sagen, ja, die reiten diese Welle immer noch. Die ist noch nicht gebrochen und daraus speist sich ein unfassbares Selbstvertrauen. Die Mannschaft kann mit Rückschlägen umgehen, die ist stabil in der Defensive, die hat gleich mehrere potenzielle neue Nationalspieler vielleicht, angefangen über Waldemar Anton und Maxi Mittelstädt in der Defensive, Chris Führig habe ich schon genannt. Das sind alles Spieler, die dieses ganze Konstrukt tragen und vielleicht der größte Unterschied zu den schwierigen Jahren in der letzten Zeit jetzt beim VfB ist, dass die einfach eine funktionierende Achse auf dem Platz haben und dazu einen Trainer, der dieser Mannschaft ein passendes Konzept mit auf den Weg gibt, diesen Hoeneß-Fußball. Und das spielen die mittlerweile mit einem Selbstverständnis runter, das, so fühle ich das manchmal, gerade bei gegnerischen Teams, immer noch ein bisschen für Verblüffung sorgt. Und das macht sie eben einfach so stark. Und ja, zusammen mit Bayer Leverkusen haben sie, finde ich, das beste Ballbesitzspiel der Liga. Es ist einfach sehr, sehr sauber. Sie machen sehr wenige Fehler. Sie spielen wahnsinnig viele Pässe. Also wenn man sich nach den Spielen die Statistiken anschaut, es geht immer in astronomisch hohe Werte. Dazu sind sie zweikampfstark. Sie sind gut im Umschaltspiel. Sie sind einfach eine sehr ausgeglichene, sehr schwer zu bespielende Mannschaft für die Gegner. Und deshalb stehen sie eben aktuell genau da, wo sie stehen und das auch nach 21 Spieltagen völlig zu Recht. Das hat gar nichts mehr mit einer Momentaufnahme zu tun. Das ist einfach der aktuelle Leistungsstand dieser Mannschaft.
Ordentlich, wenn man das mal so aufgezählt bekommt.
Uiuiui. Er hat natürlich auch die Fritzle-Brille auf, muss man auch so sagen. Zur Wahrheit gehört dazu, dass sie vor 2 Wochen, glaube ich, war es, in Bochum 1-0 verlieren. Ja. Also, und das macht mir eben Mut, dass diese Mannschaft auch zu bespielen ist, erstens. Und zweitens, dass man eklig sein muss gegen sie und denen so ein bisschen den Spaß nimmt. Er hat jetzt alle Qualitäten eigentlich aufgezählt, hat aber wahrscheinlich dann, wie gesagt, nur die Qualitäten aufgezählt.
Zu den Schwächen kommen wir gleich noch.
Zur vollen Wahrheit gehört dazu. Ja, und das kenne ich noch von meiner aktiven Zeit damals. Die Jungs sind alle auch relativ jung, sage ich mal, gerade die Achse im Mittelfeld, und sind vor allem Spieler, die sehr viel Bock haben, Fußball zu spielen und sehr wenig Bock haben, auf dem Rasen rumliegen und sich ans Knie fassen. Und ich glaube, da besteht halt eben eine ganz große Chance, dass wenn man das Mittelfeld eng macht und sie ruhig hinten kombinieren lässt und im Mittelfeld die Geschichte eng macht, dass man dann eben über den ein oder anderen angenehmen Zweikampf aus meiner Sicht da eben auch sehr viel Spaß nehmen kann. Und das muss, glaube ich, die Hauptaufgabe sein, weil bei einem gebe ich ihm recht, der VfB, und ich hätte das in meinem Leben nie gekonnt. Also nicht in Darmstadt und sonst auch nirgends, mit dieser Bierruhe da von hinten rauszuspielen, im eigenen Fünfer noch dreimal querspielen. Also ich glaube, vor 30 Jahren hätte kein einziger von den Spielern noch überhaupt jemals ein Spiel gemacht. Die hätten dem wahrscheinlich auf dem Trainingsplatz direkt ans Kopfballpendel und gesagt, komm, die nächsten 2 Jahre kannst du hier am Kopfballpendel bleiben. Das wär ja ein Unding gewesen, wie die da jetzt alle hinten rausspielen. Es ist alles schön, solange das fehlerfrei funktioniert. Wenn aber ein Fehler passiert, entsteht in der Regel eine riesige Torchance für den Gegner. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, nicht so in das Spiel reingehen und denen da versuchen, vorne irgendwie oder eben den Zahn zu ziehen, indem man die zustellt, weil da sind sie wirklich mit so viel Selbstvertrauen und so viel Klasse dann gesegnet. Wenn sie diese Situation lösen, dann haben sie eben den Platz und dann haben sie die Wucht und das Tempo, das hat er angesprochen, und dann kann es richtig wehtun.
Ja. Ja, bevor wir eben gleich zu den Schwächen kommen, möchte ich da gern auch noch dazu fügen, wenn wir uns mal ans Hinspiel erinnern, muss man ja auch schon sagen, da haben wir ja damals auch gesagt, oder wenn wir mal so gucken, ja, das ist schon eines der wenigen, wirklich in Anführungsstrichen wenigen Spielen, wo ich auch das Gefühl hatte, dass wir eigentlich echt keine Chance hatten. Klar, dieses Eigentor von Zagadou, das hat uns natürlich da in die Karten gespielt, aber da muss man ehrlich sein, das war schon auch so ein Spiel, wo wir absolut unser Lehrgeld bezahlt haben. Und ich finde es gut, dass du direkt gesagt hast, wie man dem beikommen kann, aus deiner Sicht. Und ja, ihr werdet es erahnen, so viel Schwächen sieht der Danny jetzt auch nicht.
Ja, zum Thema Schwächen, da musste ich wirklich mal so ein bisschen überlegen, weil die Stärke dieses VfB ist eigentlich, dass sie nur sehr wenige Schwächen hat oder sehr wenige Schwachstellen hat. Also wenn man ins Detail geht und sich auch so ein bisschen die Daten anschaut, dann kann man ein paar Punkte identifizieren, wo noch Luft nach oben ist. Also zuletzt hatten sie so ein paar Probleme beim Thema Standardverteidigung. Das könnte für Darmstadt auch interessant werden, weil ich habe jetzt schon mehrfach den Namen Alex Nübel genannt. Der ist fraglich. Der Stammtorhüter, der eine enorme Präsenz auch bei hohen Bällen hat, der könnte fehlen. Der hat ja schon am vergangenen Wochenende gegen Mainz gefehlt, wurde davon Fabian Bredlow vertreten. Der hat es ordentlich gemacht, ist aber einfach ein anderes Kaliber als eben Alex Nübel. Also über Standards, über Flanken, über hohe Bälle könnte was gehen, zumal ja auch Dan Axel Zagadou ausgefallen ist und nicht mehr spielen wird diese Saison. Und er war einfach ein verdammt kopfballstarker Spieler. Und dann ist es so, dass die Statistiken so ein bisschen gezeigt haben, sie haben einen guten Start ins neue Jahr, jetzt wird er wieder hingelegt, nachdem sie 2-mal verloren hatten in Bochum und in Gladbach. Aber sie waren ein bisschen anfällig im Gegenpressing sozusagen. Also bei Ballverlusten, wenn man schnell umschaltet, hat der VfB einen Moment gebraucht, um sich wieder zu sammeln. Aber das ist natürlich auch jetzt ehrlicherweise, und das gehört zur Einordnung dazu, Jammern auf sehr hohem Niveau aktuell. Und diese Standardschwäche, das ist auch nur so eine Schwäche. Also sie haben halt mal 2-3 Gegentore nach Standards gefangen. Du kannst diese Standards vermutlich auch nicht immer zu 100% wegverteidigen. Deswegen merkt selber, ich tue mich ein bisschen schwer, diese Schwächen wirklich zu beschreiben, weil es sie eigentlich, sonst wären sie ja auch nicht Dritter, nicht so wirklich gibt. Also es ist einfach ein sehr ausbalanciertes Konstrukt, aber schreibt euch auf, eventuell über Standards, über hohe Bälle und im Umschaltspiel, das könnte was sein. Und was dem VfB nicht schmeckt, das haben zum Beispiel diese Auftaktpleiten in 2024 ganz gut gezeigt, ist ein Gegner, der dem VfB keine Räume gibt. Also Bochum und Gladbach, die haben sich wirklich phasenweise wahnsinnig tief hinten reingestellt. Das war so ein bisschen Handball-like. Das hat dem VfB nicht gefallen. Und nichtsdestotrotz haben sie sich trotzdem Chancen erspielt. Also sie sind in den beiden Spielen an ihrer Chancenverwertung ein bisschen gescheitert. Guirassy war zu dem Zeitpunkt auch nicht da. Und deswegen die schlechte Nachricht für Darmstadt. Guirassy ist mittlerweile wieder da. Und die Chancenauswertung in den letzten Spielen war auch wieder gut. Deswegen, also es wird eine große Herausforderung für die Lilien, weil eben der VfB so ein gut abgestimmtes Gebilde ist und mittlerweile eben auch wieder in der Breite wahnsinnig gut besetzt ist, weil die ganzen Nationalspieler, die bei Afrika oder Asien Cup waren, jetzt alle wieder mit an Bord sind.
Mhm. Räume eng machen, ja. Schmeckt denen nicht. Ich denke, das ist ja ein Ansatzpunkt, ne? Und ja, Standards immer. Aber da sind wir auch auf jeden Fall in der Saison, oder ich sag mal so, da waren wir auch schon mal besser, ne? Das muss man so ehrlich sagen. Aber was du vorhin angesprochen hast, Toni, das ist ja so ein bisschen, das spielt da ja mit rein, ne? Mit wirklich, die mögen das nicht, wenn sie in Anführungsstrichen ein bisschen härter angegangen werden, wahrscheinlich. Und das sind ja eigentlich gute Voraussetzungen für uns, weil das können wir ja.
Absolut. Ja, ich glaube, man muss das einfach auch immer so ein bisschen aktuell sehen, das Thema. Es ist für einen Aufsteiger oder für Darmstadt 98 aktuell eben schwierig, sage ich mal, jetzt gegen die Top 4, 5 der Bundesliga überhaupt zu bestehen. Also wenn ich an den VfB von letztes Jahr denke, dann sage ich, Mensch, die hätten wir vielleicht packen können. Die hätten wir auch gepackt wahrscheinlich. Mhm. Aktuell ist es eben so, dass die mit einem unheimlichen Selbstvertrauen, mit einer tollen Saison eben kommen. Und ich glaube, dass der Ansatzpunkt sein muss, weil eben das auch ein Spiel ist, wo man jetzt vorm Spiel noch nicht mit so viel rechnet. Mhm. Man muss das Spiel natürlich abwarten. Man kriegt in jedem Spiel seine Möglichkeit. Man hatte die in München, man hatte die auch zu Hause gegen Leverkusen.
Oder Dortmund.
Oder Dortmund, wenn man da eine der Chancen eben nutzt, dann kann das Spiel anders ausgehen. Ich glaube einfach, dass man sich ganz fest orientieren muss an den beiden Spielen zu Beginn des Jahres. Also gerade Gladbach und Bochum haben sie beide auswärts gespielt. Und da muss man eben hingucken, was hat Gladbach und Bochum in den Spielen besonders gut gemacht, was eben wehgetan hat im VfB.
Ja.
Und ich glaube, wenn man sich da so ein bisschen orientiert, dann kann man die am Ende des Tages halt extrem ärgern. Und das wäre mein Ansatzpunkt, den ich verfolge würde, eben zu sagen, hey, die haben diese Klasse, dieses Selbstvertrauen, dass sie von hinten da einen sauberen Ball spielen und dass die Gefahr halt groß ist, wenn sie dann eben unseren Sturm, unser offensives Mittelfeld überspielt haben, dass sie dann halt ihre Räume kriegen, die sie brauchen. Zusätzlich haben sie Geschwindigkeit auf den Außenbahnen, was uns halt auch wehtut. Und dementsprechend würde ich Spielfeld halt klein machen, wird aus dem Mittelfeld Pressing beginnen, wird da die Räume eng machen. Das mögen sie dann am Ende nicht, wenn sie dann viel quer oder nach hinten spielen müssen. Brauchen sie Geduld. Sie werden ihre Torchancen kriegen. Da müssen wir uns nichts vormachen. Da müssen wir dann halt hinten wach sein. Muss der Schuh einen guten Tag erwischen. Oder müssen wir hoffen, dass Guirassy eben irgendwo in Afrika seine Torschussqualität verloren hat. Oder auf dem Weg zurück. Der Undaf ist auch noch da. Also ja. Es ist schon unfassbar viel Qualität. Wir brauchen das Quäntchen Glück, aber auch den richtigen Plan. Im Prinzip, wir müssen... und da bin ich eigentlich jetzt nicht der allergrößte Freund von und wahrscheinlich will es auch im Trainerteam keiner hören, weil jeder ja immer sein Spiel irgendwie durchquetschen will und muss. Sehe ich ganz anders. Gerade in solchen Spielen würde ich mich zu 100% auf den Gegner einstellen, würde sagen, hey, passt mal auf, das sind die Stärken, da müssen wir reinstauchen, wir müssen denen die Lust am Fußball nehmen, denen ihre Stärken nehmen und dann eben über die Räume, die wir bekommen, da eben reinstechen und hoffen, dass wir am Ende 1, 2, 3 Dinger machen und dann was mit nach Hause nehmen.
Ja, ich finde halt auch, dadurch, dass jetzt Tim Skarke leider gesperrt ist, vielleicht sehen wir ja Luca Pfeiffer und Sebastian Polter mal gemeinsam. Ne, wird jetzt ja auch schon so ein bisschen spekuliert, wie das gut funktionieren kann. So ein bisschen wie Pfeiffer-Tietz vielleicht. Ne? Das waren jetzt ja auch nicht der kleine Wendige und der große Lulatsch. Die sind ja von der Statur schon ähnlich, klar vom Spielertyp her verschieden. Aber das kann ja, also ein Versuch ist das meiner Meinung nach absolut wert. Gerade jetzt in so einem Spiel, wo du gerade gesagt hast, weil also der Polter, der schmeißt sich ja an alles rein. Und Luca Pfeiffer, wissen wir auch, der rennt sich der Herzbändel auch ab da vorne, ja. Also das kann meiner Meinung nach sehr vielversprechend sein.
Kann auf jeden Fall. Also man muss es eben probieren. Also man kann nicht von vornherein sagen, das funktioniert nicht oder das funktioniert gut. Man muss es eben sehen. Aus meiner Sicht, wenn ich jetzt für mich spreche, passt es nicht ganz so ideal wie Tietz und Pfeiffer, finde ich jetzt, weil die Rollen für mich sind da auch klar verteilt. Also wenn, dann kann der Polter nur in der Sturmspitze spielen,
ja,
und der Pfeiffer dahinter, so als zentrale Figur, die bringt er die Technik mit, bringt er die Übersicht mit. Kommt aus meiner Sicht nicht ganz so stark übers Laufverhalten wie jetzt Polter. Nur es ist halt auch gefährlich, weil wenn ich den Polter eben da nach vorne schicke, dann rennt er sich da die Lunge raus und die spielen den Ball von A nach B. Deswegen, ja, würde ich es halt eher kompakt nebeneinander dann an der Mittellinie aufbauen, sodass jeder auch nur halbe Wege hat und dann bestenfalls noch genug Kraft, um dann eben in den Kontern dann auch den Weg zum 16er zu finden und nicht irgendwie, wenn der Holtmann dann an der Grundlinie steht, dass beide noch irgendwo am Mittelkreis rumwatscheln.
Ja.
Weil dazu fehlt den beiden dann das Tempo, um halt komplett dann bei der Musik zu sein im Verhältnis zum Holtmann. Und da würde ich so ein bisschen den Fokus drauf legen, dass ich das eher nebeneinander aufbaue und nicht einen irgendwie sich totlaufen lasse. Aber ich bin gespannt, Thorsten wird seine Idee haben, der wird das auch alles schon analysiert haben, deswegen brauche ich da gar nicht so viel erzählen, es kommt eh immer anders, als man denkt. Deswegen bin ich mal gespannt, aber es ist auf jeden Fall eine Option, finde ich, fürs Wochenende mal beide zu sehen.
Ja. Und bevor wir zu deinem Kultkicker schon kommen, Toni, noch eine letzte Anmerkung zum Spiel. Thema Umschaltmomente, die der Danny ja eben auch erwähnt hat. Da haben wir natürlich mit Gerrit Holtmann, ich hoffe, dass er wieder fit ist und zur Verfügung steht, haben wir da ja auch einfach einen idealen Spieler. Wenn Marvin Melem auch spielt, der da auch den einen oder anderen Pass da rausholen kann, den Holtmann schicken und wie gesagt in der Mitte idealerweise Polter, Pfeiffer oder irgendwen anders dann da finden, das kann eine Möglichkeit sein, ne? Weil wenn der VfB, da müssen wir uns nicht drum herum reden. Die werden da ihre Passstaffetten aufziehen, die werden dann wahrscheinlich uns auch eben hinten gut einschnüren, aber dann sehe ich doch schon einen dazwischen spritzen und dann den Holtmann gib ihm, ja? Das kann doch genau das Rezept sein.
Ja, absolut. Deswegen muss man halt auch, also ganz ehrlich, wenn man es nicht jetzt probiert, wann dann? Das ist meine Denkweise, weil danach spielen wir in Bremen und zu Hause Augsburg. Das heißt, da kommen Mannschaften, die sind, sage ich mal, eher auf Augenhöhe als der VfB aktuell.
Ja.
Und da, ich will jetzt nicht sagen Pflicht, aber da sollten dann praktisch mal Punkte kommen langsam. VfB ist noch so ein bisschen so ein Bonusspiel aus meiner Sicht. Und man muss halt echt mit dem richtig guten Plan in das Spiel gehen, weil es gibt eben zwei Optionen. Entweder ich hau halt wieder dieses 3-5-2 raus, dann habe ich zwar meine zwei Stürmer und habe dann im besten Fall eine Fünferkette dann defensiv, um dagegen, ja, zu verteidigen.
Ja.
Sehe ich aber ein paar Schwierigkeiten, dann Holtmann und Just waren zum Beispiel außen zu sehen, weil ich die eben in der Offensive deutlich stärker finde als in der Defensive. Und wir haben es gegen Leverkusen gesehen, dass dann mit einer Aktion über außen auf dem zweiten Pfosten dann vielleicht der Spieler fehlt, der da die Fünferkette abdecken soll, weil der Weg dann halt auch ziemlich weit ist. Deswegen würde ich, glaube ich, echt eine klassische Viererkette spielen, 4-4-2. Dann habe ich hinten meine Viererkette stehen, die sich dann wirklich fast ausschließlich ums Verteidigen kümmern kann. Kann dann den Holtmann und den Justwan außen schicken. Die haben alle Freiräume. Macht auch nichts, wenn sie defensiv mal nicht gleich da sind, weil dahinter eben ein Außenverteidiger steht.
Ja.
Kann dann im Mittelfeld eben mit Marvin vielleicht auch spielen. Im Zentrum als kreativen Kopf, der auch nochmal eine Geschwindigkeit mitbringt. Hab vorne meine zwei Stürmer und brauche dann halt auf der 6 einen, der halt gnadenlos abräumt. Da fällt mir halt auch immer ein Klaus ein, der, ja, vielleicht dann zwar die ein oder andere gelbe Karte, hoffentlich nur eine dann sieht, aber der zumindest prädestiniert ist, da zu stehen, Kopfballduelle zu gewinnen, auch mal vor dem Girassi zu stehen, dass ich ihn eben doppel, dass ich ihn im Sandwich habe oder den Undav, je nachdem, wer kommt oder ob sie beide kommen. Und so habe ich im Prinzip, so würde ich es, glaube ich, machen, wirklich die Mannschaft aufteilen in eine defensive Fraktion, sage ich mal, die dafür verantwortlich ist, da hinten den Laden dicht zu halten, und eine Offensive, die defensiv natürlich mithilft, aber dann auch immer irgendwie auf den Zehenspitzen steht, um Feuer freizugeben.
Ja, hört sich für mich nach einem guten Plan an. Ich bin sehr gespannt.
Ja, ja. Vielleicht ruft mich der Thorsten noch an, heute oder morgen, dann will ich auch nochmal so sagen. Ja.
Du stehst zur Verfügung. Zur Verfügung
an der Taktiktafel.
Wie der Friedhelm Funkel.
Ja. Ja, ich bin noch nicht ganz so alt, habe wahrscheinlich auch lange nicht so die Erfahrung, aber ich kann ja mal meinen Senf dazugeben. Das macht ja eh jeder.
Also dafür haben wir doch hier den Podcast.
Genau, richtig. Dass ich auch mal zu Wort komme.
Dafür ist er da. So, ich bin gespannt.
Tonis Kultkicker.
Ja, da sind wir schon beim Thema Kultkicker. Ich habe dieses Mal tatsächlich jemand gewählt. Gegen den habe ich auch selber gespielt. Oh. Auch aus meiner Zeit. Und der hat mir als Spielertyp immer richtig gut gefallen. Also ist jetzt keiner, der irgendwo in der Champions League rumgeturnt ist, aber ein sehr, sehr vielversprechendes Talent, und es war ein grandios guter Fußballer. Hat mir immer super viel Spaß gemacht, dem auch zuzugucken. Natürlich nicht so viel Spaß gemacht, gegen den zu spielen, aber man hat natürlich auch nach dem Spiel und vor dem Spiel dann auch immer genug Lorbeeren übrig, um den anderen auch mal zu bescheinigen, dass sie gute Fußballer sind.
Ich bin gespannt.
Gut, also dadurch, dass er gegen mich gespielt hat, kann er natürlich auch noch nicht ganz so alt sein. Er ist aktuell 36 Jahre alt, spielt auch nicht mehr aktiv. Mhm. Also Karriere beendet. War gerade in den Jugendnationalmannschaften von der U16 bis zur U21 da immer dabei. Das heißt, ein ganz großes Talent.
Ja.
Wahrscheinlich haben ihm viele noch einen größeren Weg vorgezeichnet. Er sich vielleicht selber auch. Aber am Ende ist halt Fußball Fußball, gell? Und man weiß nie, wo man landet. Er hat es trotzdem geschafft, 84 Mal in der Bundesliga zu spielen, 4 Tore zu machen und 9 Vorlagen zu geben.
Ja.
Hat 206 Spiele in der zweiten Liga gemacht, 14 Tore, 35 Vorlage. Das heißt, wenn ich die Vorlage sehe, wirst du das hoffentlich auch wissen, dass er so ein bisschen so ein zentraler Spieler war.
Ja. Als
kleiner Hinweis noch, er war auch nicht so groß. Ich würde jetzt mal sagen, so um die meine Größe, vielleicht ein paar Zentimeter größer. Mhm. Ist Zweitligameister geworden mit dem FC Köln. Mhm. Ich glaube, das war 14, 15, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Bin mir aber nicht mehr 100% sicher. Kann auch 13, 14 gewesen sein. Und seine Stationen waren im Jugendbereich der erste FC Kaiserslautern. Danach hat er dort auch in der Amateurmannschaft gespielt. Bis hin zu der Profimannschaft hat er es geschafft. War dann noch aktiv, wie gesagt, in Köln, wo er Zweitligameister wurde, bei 1860 München und bei Arminia Bielefeld. War ein kleiner, zentraler Spieler. Rein optisch auch immer so ein bisschen untersetzt. Super Technik, gute Standardsituation und ja, so ein kleiner Wirbelwind, der technisch gut war, aber dann auch echt auch mal hinlangen konnte.
Boah.
Ja, ist nicht so einfach, gebe ich zu.
Nee. Ja, ich glaube, das ist er nicht. Der passt nicht. Der hat aber zumindest beim FCK gespielt und ich glaube, der war auch größer. Mir ist hier Feridun Zandi hergekommen. Nee. Ja, aber ich glaube, nee. Der ist ein bisschen älter. Der ist auch ein bisschen älter.
Der Zandi ist älter, ja. Er ist ein bisschen jünger. Was ihn vielleicht noch ein bisschen beschreibt, besser ist, dass er so ein bisschen, kleines bisschen so Bernd Schuster-like war. Also blonde Haare, also teilweise etwas länger, aber nicht zu lang. Und
ich glaube, ich weiß es. Ich glaube, ich weiß es. Was hast du noch gesagt bei 18? Ja, ja, 1860 und Arminia, dankeschön. Jetzt habe ich ein Bild. Daniel Halfa.
Ja, richtig.
Jawohl, gut.
Sehr gut, Colin.
Gut.
Großes Kino.
Yeah, ja,
Mensch. Das ist nicht ganz so einfach, aber ich habe ihn einfach von seiner Spielweise immer so gemocht.
Das
muss ich zugeben, großen Respekt, war ein toller Spieler.
Absolut. Also wirklich, wie du sagst jetzt, ne, mit dem technisch stark und so, das war der wirklich. Und gerade, du hast ja auch die Zweitligaspiele, was über 200 Zweitligaspiele. Ja. Das war, glaube ich, so einer, der war eigentlich immer ein bisschen zu gut für die Zweite. Und genau. Für die erste hat vielleicht ein bisschen was gefehlt. Ne? Also ja, wobei, fast 100 Spiele in der ersten, also auch eine krasse Karriere. Also,
und tolle Anzahl von Spielern in der Bundesliga. Ich glaube, dass er zum Beispiel so ein Spielertyp wäre, der wird sich heute leichter tun, als es noch vor 10 Jahren war.
Ja.
Weil damals, auch zu meiner Zeit, muss man schon sagen, wurde auch noch ein bisschen mehr Wert auf die körperliche Komponente gelegt und das Spielerische wurde dann manchmal eher hinten angestellt. Deswegen sind so Spieler wie ich damals eben gut aufgehoben gewesen. Heute wäre ich wahrscheinlich irgendwo in der Bezirksliga gelandet mit meiner Spielweise. Und er war aber eher so, er kam über die Technik, konnte natürlich auch hinlangen. Deswegen hat er die Spiele auch gemacht. Aber ich glaube, heute so in seiner Art und Weise, Freigeist im Zentrum, hätte er heute, glaube ich, echt gute Chancen, da deutlich mehr Bundesligaspiele noch zu machen.
Das stimmt. Ähnlich gut, der ist jetzt wirklich wahrscheinlich nochmal ein Regal drüber. Thomas Broich, auch so einer, ne? Der ist, glaube ich, der hat ja dann in Australien auch nochmal super, ne? Aber der war, das gilt für den, glaube ich, auch, was du gerade gesagt hast, ja. Ja, cool. Gute Wahl.
Dankeschön.
Danke. Dann, kommen wir zu unseren Tipps und ja, zu dem, was das denn gibt gegen den VfB. Auch hier haben wir noch eine letzte Frage an den Danny. Ja, aus seiner Sicht, wie er denn die Lilien sieht und was er denn glaubt, was das für ein Spiel gibt, das hören wir uns jetzt auch noch an.
Darmstadt ist eine der Auswärtsfahrten, vielleicht sogar die, auf die ich mir am meisten gefreut habe oder jetzt auch noch freue, bin ja noch nicht hingefahren. Toller Standort, tolles Stadion, tolle Fans, toller Club, schöne Stadt auch. Und ich komme einfach sehr gerne, ich freue mich darauf. Sportlich, ja, ich habe wenig Darmstadt-Spiele gesehen in diesem Jahr beziehungsweise in dieser Saison, das muss ich einfach so ehrlich sagen, aber ja, Tabellenplatz 18, da braucht man, glaube ich, gar nicht allzu viel zur sportlichen Lage sagen. Ich habe noch gute Erinnerungen an das Hinspiel, wo wir wirklich noch in dieser Phase waren, zumindest ich war das, wo ich mir nicht sicher war, wie stabil ist das Ganze, was der VfB da auf die Beine bringt. Und nach dem Sieg gegen Darmstadt dachte ich mir dann so, ja, okay, das wird immer stabiler. Bei Darmstadt, klar, wenn du jetzt zur Winterpause da stehst, ich glaube mit 12 Punkten, das ist halt einfach schwierig und das wird schwierig werden. Das müsst ihr mir jetzt einfach verzeihen. Ich glaube, dass es am Ende nicht reichen wird, die Liga zu halten. Und das tut mir wirklich weh, weil die Bundesliga wird, das muss ich einfach so hart sagen, immer unattraktiver, immer mehr langweilige Standorte, immer mehr langweilige Teams, immer mehr langweilige Stadien, die keinen Charme haben und Clubs, die wirklich keinen Menschen interessieren. Und da ist Darmstadt einfach, finde ich, ein Farbtupfer, der dieser Bundesliga sehr gut zu Gesicht steht. Fußballerisch will ich mir da aus der Ferne jetzt wirklich kein Urteil anmaßen. Aber ja, wer nach 21 Spieltagen ganz hinten steht, da scheint es dann doch einige Probleme zu geben. Und alles andere, als dass ich jetzt sage, dass der VfB als großer Favorit zu euch ans Böllenfalltor fährt, das steht halt einfach fest. Das ist so. Wie gesagt, ich komme sehr gerne als Reporter. Ich besuche noch meine Cousins am Restaurant in Darmstadt. Deswegen bin ich auch ab und zu mal in der Stadt. Ich mag die Stadt. Ich mag die Leute. Ich mag die Mentalität dort. Ich mag ich kenne noch das alte Böllenfalltor. Das war ganz großartig. Ich war jetzt noch nicht seit dem Umbau da. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf Samstag. Ich freue mich natürlich auch, dich zu sehen, Colin. Ganz große Vorfreude. Und deswegen, ich würde es euch so wahnsinnig wünschen, dass ihr irgendwie noch die Kurve bekommt in dieser Spielzeit. Vielleicht könnte es ein Faktor sein. Meiner Meinung nach ist Darmstadt so ein Team, das ähnlich wie Bochum zu Hause ein anderes Gesicht zeigt als auswärts. Vielleicht ist das die Chance, irgendwie noch doch ein paar Punkte zu holen, um dann ja Boden gut zu machen in diesem Abstiegskampf, wo ja nicht so wirklich viel vom Fleck geht. Ich drücke euch die Daumen und abschließend vielleicht noch ein Tipp. Ich tippe jetzt einfach mal optimistisch aus Darmstadt-Sicht. Ich glaube, der VfB wird sich schwer tun gegen euch, weil ihr werdet da den Rasen umpflügen, ihr werdet den wehtun im jetzt nicht negativen Sinne, sondern im fußballerischen Sinne wehtun. Ihr werdet denen die Spielfreude nehmen. Das kann nämlich ein Weg sein, um diese Mannschaft zu ärgern. Das hat schon ganz gut geklappt. Siehe Bochum zum Beispiel. Also macht denen das Leben ungemütlich. Seid laut. Diese Mannschaft ist zwar sehr selbstbewusst, aber wenn so ein Stadion richtig steil geht, ich erinnere mich da an die Partie in Bochum zum Beispiel, dann kann das was machen, vor allem mit der Heimmannschaft natürlich. Also ich tippe auf ein 1-1. Oh. Das wäre ein Ergebnis, mit dem der VfB immer noch besser leben könnte als Darmstadt, weil ihr braucht alle Punkte. Und ja, wie gesagt, ich drücke euch die Daumen. Ich muss nur leider meine realistische Einschätzung mitteilen. Ich glaube, am Ende wird es nicht reichen und dann ärgert es mich wahnsinnig sehr, dass ich dann im nächsten Jahr vermutlich keine Auswärtsfahrt nach Darmstadt mehr haben werde. Aber vielleicht sieht man sich ja mal wieder im DFB-Pokal.
Na, na, na. Also so schnell lassen wir uns hier dann doch nicht abschreiben, weil die Relegation ist also sowas von noch drin. Und ich finde, also bei seinem Tipp jetzt 1-1, den Punkt würden wir wirklich gerne mitnehmen. Weil wenn wir gegen den VfB einen Unentschieden hinkriegen würden, das wäre wirklich alle Ehren wert. Und den Punkt, den plant man jetzt, glaube ich, wirklich nicht ein. Bin gespannt, Toni, was tippst du?
Ich bin überrascht über seinen Tipp, bin ich ganz ehrlich. Weil er hat es ja im Prinzip in seinen Sprachnachrichten jetzt auch gut zusammengefasst, wie gut die Jungs da unterwegs sind und was sie ausmacht diese Saison. Ich bin auch so ein Gefühlstipper. Ich habe ja hier auch schon oft im Prinzip dann auch wahrheitsgemäß einfach meine Tipps abgegeben, wie ich es gedacht habe. Habe aber tatsächlich dieses Wochenende auch so ein Gefühl und deswegen bin ich bei Danny. Ich tippe auch 1-1, sage ich schon mal vorweg. Weil ich glaube einfach, dass mit unserem Stadion und hoffentlich dann dem richtigen Matchplan das richtig unangenehm wird für den VfB. Und ich glaube, wenn die einfach keine Räume kriegen und sich da schwer tun, vielleicht auch dann nicht mehr so viel Spaß haben am Fußball, dann hoffe ich, dass sie vielleicht noch die ein oder andere Chance, die sie natürlich bekommen werden, dann auch verbolzen. Also ich sage auch 1-1. Ich habe da eigentlich gerade ein ganz gutes Gefühl.
Ja, ich schließe mich dem guten Gefühl an. Klar, ich bin ja hier immer optimistisch, so bin ich eben. Meine Tipps diese Saison sind unterirdisch, weil ich ja immer an den Turnaround denke, weil irgendwann sind wir halt auch mal mit einem Sieg dran. Das kann ja nicht sein. Deswegen setze ich jetzt einfach aus Prinzip wieder einen drauf und sage, aus dem 1-1 mache ich ein 2-1, in Klammern, wenn es ein 1-1 wird, dann jubel ich sicherlich, es sei denn, wir verschießen 4 Elfmeter, dann nicht, aber aber ich habe
ein 1-1 ist nicht gleich ein 1-1.
Gutes Gefühl, richtig, genau. Toni, dankeschön für diese Folge und ich, ja. Ach, es ist wie immer nach unseren Folgen. Ich freu mich vorher schon auf die Spiele und jetzt noch mehr.
Ich danke dir auch, Colin. Ich wünsche euch da draußen noch zwei angenehme Nächte bis zum Spieltag. Und dann drückt die Daumen. Vielleicht schaffen wir ja das ganz Große los und schlagen den VfB zu Hause. Aber wie gesagt, auch mit dem Punkt bin ich nachher am Ende, wär ich da auch zufrieden. Und die entscheidenden Spiele werden kommen und dann holen wir uns den Relegationsplatz.
So sieht's aus. Also Leute, wir sehen uns am Bölle. Ciao, ciao.
Tschaußen.
Düsseldorf.
Düsseldorfi.